Hallo zu Da haben wir den Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich darf euch heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge willkommen heißen. Wir sind jetzt gerade mitten in der Gartensaison, wo nach und nach alle Fensterbänke voller Jungpflanzen belegt sind. Es kommen immer mehr dazu, manchmal auch zum Leiden der MitbewohnerInnen. Und es tauchen auch immer wieder neue Fragen auf zum Thema Anzucht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen dazu nochmal eine Folge. Und dazu haben wir heute einen Gärtner zu Gast, der euch Tipps für die Jungpflanzenanzucht gibt und mit uns ein bisschen übers Gärtnern plaudert. Der Till von den Selbstversorgern. Till gärtnert mit seiner Partnerin Nicola in Mitteldeutschland in einem großen Familiengarten, wo sie versuchen, sich so gut wie es geht, selbst mit angebauten Lebensmitteln, also Obst, Gemüse, Kräutern, Nüssen und so weiter, selbst zu versorgen. Und ja, wir werden heute, wie gesagt, über die Jungpflanzen sprechen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Till. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, im Podcast heute bei euch dabei zu sein und bin schon ganz gespannt auf die Folge.
Ja, da wirst du ja auf jeden Fall auch viel zu beitragen, hoffentlich. Wir starten aber mit einer kleinen Vorstellung in unseren Podcast-Folgen. Also starten wir auch gerne heute damit. Stell dich doch gerne mal ein bisschen vor. Also wer bist du so? Wo gärtnerst du? Oder wer seid ihr auch? Du bist ja heute stellvertretend auch für euren Kanal und eure Angebote hier. Und vielleicht auch, wo du Gärtnern gelernt hast. Also du kannst gerne mal so einen Rundumschwung über dich machen.
Ja, sehr gern. Also mein Name ist Till. Das hast du eben schon erwähnt. Ich bin 24 Jahre alt. Habe nach der klassischen Schullaufbahn ein Studium gewählt. Ich habe Landschaftsarchitektur studiert. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Manchen sagt das aber auch nichts. Das ist so kurz zusammengefasst eigentlich so die Landschafts- und Gartenplanung in den öffentlichen, aber auch in den privaten Freiräumen. Also wenn jetzt in Städten neue Stadtplätze oder neue Parks gestaltet werden, dann ist das unser Job, das zu übernehmen. Wir suchen also die Materialien und die Pflanzen raus. Da kann man auch sehr schön in die Gestaltung der Städte damit eingreifen. Das Ganze gibt es aber auch im privaten Bereich, also auch die privaten Gartenplanungen, das gehört auch mit zu unserem Berufsfeld. Und zu deiner letzten Einleitungsfrage, wo wir überhaupt gärtnern und wo ich das gelernt habe. Also unser großer Familiengarten, der liegt in Mittelsachsen, im schönen Muldental. Und ich bin da eigentlich so seit meiner Kindheit reingewachsen, weil meine Eltern und die ganze Familie, die einfach schon dem Thema Garten ja sehr zugewandt waren, sich immer dafür interessiert haben, wie sie möglichst viel selber anbauen können. Und das hat dann darin resultiert, dass ich ja von klein auf sozusagen dort immer mitgearbeitet habe, dann schon am Anfang kleine Arbeiten übernommen habe und mich natürlich dann immer gefreut habe, wenn ich dann schon Sachen aussehen konnte, wenn das natürlich dann auch gut gewachsen ist. Und so ist einfach auch diese Begeisterung dann mit der Zeit gewachsen. Ja, und jetzt heute stehen wir da, wo wir stehen, haben das quasi als eigene Familie komplett übernommen und wollen das jetzt dann auch gerne an unsere Kinder weitergeben.
Und wie groß ist euer Garten? Also ich weiß, dass die ZuhörerInnen, die wir haben, immer sehr gerne so Mäuschen spielen, sag ich mal, um zu hören, was wie so ein Garten so aussieht. Also vielleicht magst du den mal so beschreiben, dass wir uns den alle vorstellen können. Was wächst da so? Wie gesagt, wie groß ist das? Was für Beete habt ihr und so weiter?
Ja, das ist eine tolle Idee. Das ist ganz spannend, wie so ein kleiner
Rundgang.
Audio-Rundgang durch den Garten, genau. Also rein flächenmäßig macht der Garten ca. 3000 Quadratmeter her. Da steht aber unser Wohnhaus drauf und natürlich auch ein paar Aufenthaltsflächen, die jetzt nicht zum Gärtnern genutzt werden. Aber das war es dann auch schon. Also selbst auf der Terrasse wächst und wuchert schon die Pflanzen drauf, mit denen wir uns dann auch versuchen, direkt am Haus zu versorgen. Wenn ich jetzt mal von diesem Abschnitt versuche, durch den Garten zu gehen, dann haben wir erstmal eine sehr große Obstbaumwiese, die relativ landschaftlich angelegt ist. Dort stehen Obstbaumhochstämme, dort stehen Pflaumen, Birnen, Äpfel, aber auch eher Bäume, die in Richtung Wildobst gehen, also auch Mirabellen oder Mispeln. Diesen Bereich versuchen wir sehr landschaftlich zu halten. Dort gibt es also eine Wildblumenwiese mit sehr vielen heimischen Wildkräutern, die auch einfach Habitatmöglichkeiten für die Tierwelt bietet. Und dann haben wir natürlich auch noch einen intensiver genutzten Bereich, in dem wir auf so kleinen Feldern unsere Gemüsebeete anlegen. die dann wirklich dem reinen Anbau dienen, wo wir wirklich jeden Quadratzentimeter des guten Bodens versuchen zu nutzen und dort jährlich eben mit Fruchtwechsel und Fruchtfolgen durchrotieren, um diesen Platz so gut es geht zu nutzen. Und diese beiden Sachen stehen sich ja so ein bisschen gegenüber. Wir haben einmal so diesen extensiven Obstanbau, wo alles sehr landschaftlich ist, und wir haben den intensiven Gemüseanbau. Und dann versuchen wir jetzt in den letzten Jahren in einem dritten Bereich das Ganze so ein bisschen zu vereinen, indem wir dort nach dem Prinzip eines Waldgartens Obsthochstämme stehen haben, da sind auch Nussbäume dabei, und fangen an, dort unten drunter noch intensive Kulturflächen anzulegen. Dort stehen dann einfach unter den Bäumen kleinere Sträucher, die dann das Restlicht nutzen. Und wiederum darunter befinden sich dann auch Flächen, wo wir dann verschiedene Permakulturen anbauen. Sprich, das sind dann Staudengemüse, wie zum Beispiel Topinambur oder Knollenziest, die man dort einfach ganz schön unten drunter wachsen lassen kann und wo man so ein bisschen versucht, den Platz noch etwas effizienter auszunutzen.
Und was ihr alles so anbaut, das kann man ja auf jeden Fall auch nach und nach mal auf eurem Kanal ganz gut sehen. Sag doch auch gerne mal so ein bisschen was zu dem, was du zusammen mit deiner Partnerin da machst. Also ihr habt ja den Instagram-Kanal und einen Blog. Was bietet ihr so an? Also ich weiß ja, dass ihr auch ein paar Angebote habt. Also vielleicht magst du ein bisschen was darüber noch erzählen.
Ja, na klar, sehr gern. Also wir haben einerseits die jetzt mal klassischen Beratungen. Da gehen wir ziemlich genau auf diese Themen ein, die ich jetzt angesprochen habe. Die Gartengestaltung, wie zoniert man den Garten, dass man dort das Beste aus seinen eigenen Möglichkeiten hat, weil jeder Garten ist auch irgendwie speziell. Jeder Garten hat seine Eigenheiten, schon allein von den Flächenzuschnitten. Dann kommt es auch darauf an, wie der Garten exponiert ist, also wo habe ich sonnige und schattige Lagen. All das versuchen wir in den Gartenberatungen zu ermitteln und dann auch den Leuten so einfach wie möglich weiterzugeben, wie sie dort das Beste aus ihren Möglichkeiten machen können. Das ist ganz stark verknüpft eben mit meiner beruflichen Ausbildung, weil das genau das ist, was ich auch beruflich mache, die Gartenplanung und Weiterentwicklung als Landschaftsarchitekt. Und das versuchen wir einfach in den Beratungen weiterzugeben. Und da hat jeder die Möglichkeit, einfach eine Bestandsaufnahme an uns zu geben mit dem, was er hat. Wie sieht der Garten jetzt aus? Und kann dann uns einfach ganz einfach mitteilen, wo möchte er hin, was möchte er gern aus seinem Garten rausholen, was sind die Ziele. Und dann versuchen wir, das bestmöglich aus den Flächen herauszuholen mit der Gartenplanung. Die zweite Schiene, die wir sozusagen fahren, was wir noch angeboten haben, das ist so ein bisschen unser Steckenpferd, ist die Jungpflanzenanzucht. Deswegen haben wir uns auch heute für den Podcast getroffen. Wir haben im vergangenen Jahr uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, wie wir das Wissen, was wir uns über viele Jahre angeeignet haben, zum Lernen weitergeben können, dass jeder das auch nachmachen kann, dass jeder seine eigenen Pflanzen heranziehen kann ohne Probleme. Und deswegen haben wir einen Selbstlernkurs erarbeitet, für den man sich eigentlich das ganze Jahr über anmelden kann, um dort die Grundlagen der EU-Pflanzenanzucht zu erlernen. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, das Ganze ist ein Selbstlernkurs. Das heißt, man ist von Ort und Zeit sozusagen komplett unabhängig und kann das Ganze mit seinen eigenen Unterlagen im eigenen Tempo sich erarbeiten.
Das ist eine super Überleitung für meine nächste Frage. Ich würde nämlich mit dir direkt mal in das Thema einsteigen, Jungpflanzenanzucht. Das ist auch gerade bei uns in der Community, also gerade, aber auch immer wieder ein Thema. Wie funktioniert das? Was hat meine Pflanze? Worauf muss ich achten und so weiter? Und wir hatten ja auch schon mal mit dem Sascha vor einiger Zeit eine Podcast-Folge zum Thema Anzucht. Es war auch immer ja ganz gut, verschiedene Erfahrungswerte zu sammeln. Und heute fokussieren wir uns ja auch ein bisschen mehr noch auf Jungpflanzen. Und ich würde mit dir erstmal saisonal starten. Was würdest du jetzt für den April empfehlen? Also was sollte man jetzt im April anziehen?
Ja, jetzt im April kann man eigentlich, um das kurz zu fassen, alles anziehen. Denn die Bedingungen sind mittlerweile so frühlingshaft, selbst wenn es nur mal kleine Rückschläge gibt, dass problemlos eigentlich alle Kulturen angezogen werden können. Es hängt einfach damit zusammen, dass die Tageslichtlänge jetzt viel länger ist. Wir haben jetzt im April die Möglichkeit, da die Tage immer länger werden, fast alle Kulturen heranzuziehen, weil das ein ganz wichtiger Faktor ist. Es kommt nicht nur darauf an, wie viel Licht vorhanden ist, sondern auch, wie lange das Licht an einem Tag vorhanden ist. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, warum das jetzt so gut klappt. Und das bedeutet, jetzt im April haben wir eigentlich die Möglichkeit, sämtliche Kulturen, die sich für eine Voranzucht eignen, auch heranzuziehen. Das betrifft einerseits sowohl die Arten, die sich erst jetzt für eine Anzucht eignen, sprich für die ich das noch nicht früher machen konnte, weil sie erst jetzt mit den Bedingungen klarkommen. Das sind zum Beispiel rote Beete, aber auch Erbsen, verschiedene Kohlarten, Knollen, Sellerie, Spinat. All das kann ich, wenn ich das vorziehen möchte, jetzt machen. Ich kann aber auch nach wie vor die Pflanzen vorziehen, für die man eigentlich schon viel früher anfängt. Oder zumindest wird einem das immer so suggeriert, dass man mit den langsam wachsenden Pflanzen, insbesondere den Nachtschattengewächsen wie Paprika, Aubergine, auch Tomaten, schon eher anfangen sollte. Das muss man aber nicht. Also wir haben gerade am vergangenen Wochenende unsere Tomaten ausgesät und das klappt auch noch innerhalb der nächsten Woche. Also die kann ich noch bis Mitte April auf jeden Fall aussehen, weil die einfach jetzt unter diesen verbesserten Bedingungen sehr, sehr schnell wachsen.
Und Chilis und so, also das habe ich jetzt schon nochmal mitbekommen, auch in der Community, dass da sehr viele Chili-Fans sind und die haben wirklich schon sehr früh angefangen. Zieht ihr sowas auch jetzt noch an?
Ja, da kann man ja tatsächlich schon sehr früh anfangen. Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal schon Anzucht im Dezember gesehen. Es wird immer verrückter. Wahrscheinlich kommen wir dann bald zum ganzjährigen Chili-Anbau sogar.
Klimawandel und so.
Das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Und wir machen das auch nicht. Weil ich finde, es ist auch irgendwie legitim, wenn man sich im Winter mit anderen Themen in der Selbstversorgung beschäftigt und die Jungpflanzenanzucht dann zu der Zeit, wo sie dann wieder im Kommen ist, startet. Denn man darf nicht vergessen, die Pflanzen, die passen sich immer an die veränderten Bedingungen an. Also wenn ich eine Pflanze beispielsweise im März aussehe und sie hat viel bessere Bedingungen, als sie das noch im Januar oder Februar hat, dann wird sie auch viel schneller wachsen und holt mitunter diesen Wachstumsvorsprung, die zeitigeren Kulturen haben, auch locker wieder auf. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen bei manchen Sorten von Chili und Paprika, die wirklich sehr langsam wachsen und auch später dann sehr lang zum Ausreifen brauchen, dass man damit rechtzeitig beginnt. Aber gerade für Chili, Physalis und Paprika, die häufig angepriesen werden, dass man schon zu spät ist, wenn man das noch nicht im Januar gemacht hat, kann man auch etwas später noch starten. Da würde ich zwar spätestens im März damit starten, dann kann ich immer noch mit einer Ernte rechnen im Spätsommer. Ich finde, man sollte sich da nicht so viel Druck machen, weil das Ganze führt ja auch dazu, dass man sich dann einen immer höheren Druck ausgesetzt fühlt, gerade durch Social Media, auch durch verschiedene Blogs, wo jeder natürlich versucht, immer der Erste zu sein, wenn man damit neuen Content bringen kann. Und das führt dann einfach dazu, dass wir im Prinzip jedes Jahr ein oder zwei Wochen früher die gleichen Themen dann zu sehen bekommen. Und gerade bei Anfängerinnen führt das natürlich zu einem enormen Druck, wenn man das nicht einschätzen kann, ob das jetzt überhaupt noch ausreicht, wenn ich die Pflanzen jetzt aussehe oder ob ich nicht einfach viel früher schon hätte anfangen müssen. Und jetzt ist es schon so spät, dass es sich gar nicht mehr lohnt und dann brauche ich jetzt gar nicht mehr anfangen. Das führt ja dann eher dazu, dass man dann enttäuscht ist und verunsichert ist.
Kann ich sehr bestätigen. Mir geht es nämlich gerade genauso, weil ich auch spät dran bin. Deswegen eine gute Info für alle, die zuhören. Legt los, falls ihr noch nicht losgelegt habt. Es ist auf jeden Fall noch nicht zu spät.
Ja, probier es aus. Du wirst im Spätsommer noch ernten können, ohne Probleme.
Ja, auf die Ernte freut man sich ja auch dann immer fast am meisten. Dauert aber noch ein bisschen. Gibt es auch Pflanzen, die du selbst nicht anziehst, sondern kaufst? Oder zieht ihr alles selber an?
Also auf die Frage gibt es eigentlich zwei Antworten. Also wir kaufen keine Pflanzen, wir ziehen alle Pflanzen selbst. Aber man kann natürlich nicht alle Pflanzenarten vorziehen. Also zum Beispiel verschiedene Wurzelgemüse, wie zum Beispiel Karotten, Pastinake oder auch Rettiche, die ziehen wir alle nicht vor. Das liegt einfach in der Anatomie der Pflanzen begründet. Die bilden eine lange Pfahlwurzel aus Und die würde sich dann einfach spätestens beim Pikieren oder Auspflanzen dann verzweigen und dann hätten wir keine schöne Wurzelbildung. Das heißt, die kommen bei uns alle in Direktsaat, in die Beete. Aber alles andere, was man vorziehen kann und was auch Sinn macht, das Ganze vorzuziehen, da sind wir auf jeden Fall dabei. Wo wir das nicht machen, das sind Kulturen mit einer sehr kurzen Kulturdauer, die dann nicht lange auf den Beeten stehen, wie zum Beispiel Radieschen oder auch Feldsalat. Sowas ziehen wir eigentlich nicht vor, weil die auch super schnell in den Beeten einfach aufwachsen und dann macht das gar keinen Sinn. Weil der eigentliche Hintergrund, warum wir uns diese Arbeit mit der Voranzucht machen, ist ja die Zeitersparnis. Ich kann ja während der Zeit, wo die Pflanzen noch in den Töpfen stehen, kann ich ja das Beet, was in der Zeit frei ist, noch für andere Kulturen nutzen und kann dann einfach ratzfatz, wenn die Beete abgeerntet sind, direkt die neuen Pflanzen reinbringen, so wie das auch im Erwerbsanbau gemacht wird und habe dann einfach weniger Wartezeiten.
Mhm. Ja, also die Frage war auf jeden Fall auf die Gemüsearten bezogen, die man anziehen sollte. Aber es ist gut, dass du nochmal das Thema Direktsaat und Voranzucht mit reingebracht hast, weil natürlich gibt es Gemüse, das sollte man direkt sehen. Das ist ja zum Glück auch oft auf Saatguttütchen oder auch zum Beispiel bei uns im Pflanzenlexikon hinterlegt die Info, was man machen sollte. Oder manchmal kann man ja auch beides machen. Rotbeete ist ja auch so ein Klassiker, das kann man ja vorziehen, muss man aber nicht. Je nachdem auch, wann man das anbaut und was man wann und wo noch an seinen Beeten plant. Ne? Also das ist ja auch nochmal ein Thema. Also gut, dass wir das nochmal angesprochen haben. Jetzt zum Thema Anzucht. Also wenn wir sagen, wir möchten zu Hause unser eigenes Gemüse vorziehen oder im Garten, je nachdem, wo der dann auch ist. Im Gewächshaus machen das ja auch einige, je nachdem, wie warm es da sein kann. Was gibt es denn von eurer Seite aus für die Keimung für Tipps? Weil das ist ja auch immer ein Thema, dass nicht jedes Saatkorn keimt oder die Pflanzen nicht so gut wachsen. Worauf sollten wir da achten?
Ja, das ist im Prinzip so das Kernthema der Jungpflanzenanzucht und auch der Keimung. Es gibt letzten Endes eigentlich vier Faktoren. Wir nennen das die Keim- und Wachstumsfaktoren. Da gehen wir auch in unserem Kurs explizit auf jeden dieser Faktoren ein, auf die man dabei achten sollte. Das ist einmal die Temperatur, das ist das Licht, das ist die Nährstoffverfügbarkeit und natürlich das Wasser. Und diese vier Faktoren, die müssen in enger Abstimmung zueinander auf die jeweilige Pflanzenart passen. Und man kann sich das vorstellen wie so kleine Regler, die miteinander interagieren müssen und auf die richtige Position geschoben werden müssen. Und wenn das nicht passt, wenn ein Regler da überhaupt nicht mit den anderen übereinstimmt, dann kriege ich natürlich Probleme. Schon allein das Beispiel von Licht- und Dunkelkeimern. Die haben extreme Probleme, wenn sie die falsche Lichtzufuhr schon während der Keimung bekommen. Und dann hat man einfach Probleme, dass man überhaupt das Saatgut überhaupt groß bekommt, dass es überhaupt zum Keimen kommt. Weil je länger das Saatgut in der Erde ist und gar nicht zu keimen anfängt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Saatgut letzten Endes dann auch schon in der Erde, in dem Substrat verschimmeln wird. Und dann habe ich keine Möglichkeit, das mehr rückgängig zu machen. Und auch auf die anderen Faktoren lässt sich das wunderbar widerspiegeln. Mit dem Wasser muss man auch so Fingerspitzengefühl zeigen, weil wenn das Saatgut während der Keimphase austrocknet, habe ich auch keine Chance, das wieder rückgängig zu machen. Das Samenkorn ist dann irreversibel zerstört, es ist ausgetrocknet und ich kann das nicht wieder zum Keimen bringen. Auf der anderen Seite, wenn ich das mit Wasser überschütte, wenn das Samenkorn zu lange in einem viel zu feuchten Substrat drin liegt, haben wir wieder das gleiche Problem, dass es im Substrat verschimmelt und auch dann nicht mehr keimfähig ist. Also man sollte sich hier ganz genau damit beschäftigen, für die jeweiligen Arten, die man anbauen und vorziehen möchte, welche Bedingungen und welche Faktoren dafür erfüllt sein müssen.
Okay, also wäre das auch so der allgemeine Tipp für alle ZuhörerInnen, dass man schaut, was baue ich eigentlich an, was möchte ich anbauen und was braucht diese Pflanze eigentlich? Also Licht brauchen die ja eigentlich die meisten, aber sich da auch nochmal mit auseinanderzusetzen, was für Licht braucht die, in welcher Temperatur keimt die am besten, dann bei dem Wasser ja allgemein darauf achten, nicht zu nass, aber auch nicht austrocknen. Vielleicht hast du dann noch einen Tipp, wie macht ihr das denn? Also arbeitet ihr zum Beispiel mit einer Anzuchtschale, wo man unten reingießt und dann können die sich das selber hochsaugen oder wie macht ihr das?
Das kommt auch ganz auf die Kultur an, die man reinziehen möchte. Es gibt natürlich auch, um nochmal kurz auf das Thema Wasser zu kommen, es gibt einige Saaten, bei denen es sich total lohnt, dass man die vor der Keimung einweicht. Allerdings, also wir weichen die Samen können nur in Wasser ein. So, es gibt ja auch noch so Hokus Pokus mit Kamillentee etc. Da haben wir keine Vorteile, also absolut keine Vorteile feststellen können, was das bringt. Aber bei sehr großen Samenkörnern, die extrem zusammengetrocknet sind, wie zum Beispiel bei Erbsen oder Bohnen, dann lohnt sich das, dass man die für einen Tag einweicht. Dann wird quasi die Quellfähigkeit des Samenkorns wieder angeregt und da wird der Keimprozess in Gang gesetzt. Und das führt dann einfach dazu, dass die Keimung wesentlich schneller vonstatten geht und auch eine geringe Wahrscheinlichkeit ist, dass das Samenkorn austrocknet. Und so macht das zum Beispiel Sinn, um deine Frage zu beantworten, dass man manche Saaten, im Prinzip die größeren Samenkörner, zum Beispiel für einen Tag einweicht, während man andere sehr feine Samenkörner, wie jetzt zum Beispiel von Petersilie, die wirklich ein sehr, sehr feines Saatgut hat, einfach am besten direkt in das Aussaatsubstrat bringt. Weil hier einfach diese Einweichperiode nicht notwendig ist.
Ich habe letztes Jahr meine Bohnen eingeweicht und die dann direkt gesät. Und ich habe noch nie so schnell das Pflänzchen gesehen bei der Bohne. Ich habe mich sehr gefreut. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das ganz gut geklappt hat. Weil ja, manchmal perfekt. Sät man dann ja auch und dann ist gefühlt irgendwie 2-3 Wochen Regenpause. Und dann ist es irgendwie gesnackt, das Saatgut oder einfach weg. Deswegen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das ganz gut klappt.
Ja, insbesondere der Keimprozess ist da eigentlich die schwierigste Phase, die man da überbrücken muss, wo man ganz genau darauf achten sollte, dass man das gut hinbekommt, weil man kann einfach keine Pflanzen ranziehen, wenn man schon bei der Keimung im Prinzip das Saatgut verschwendet oder wenn das Saatgut im Prinzip nicht bis zur Keimung gelangt.
Okay, danke schon mal für die Tipps auch zum Thema Wasser. Ich würde gerne noch mal über die Temperatur sprechen, über das Thema Nährstoffe, also auch so Erde und so haben wir eigentlich recht ausführlich auch mit dem Sascha gesprochen, falls sich das jemand noch mal anhören möchte, die Podcast-Folge zum Thema Anzucht. Bei der Temperatur haben wir gemerkt, auch bei unserem Gartenkongress, den wir Anfang des Jahres hatten, dass viele da noch offene Fragen haben. Also wie macht man das am besten, wenn man zum Beispiel, wenn man anzieht, also wenn man quasi die Keimung abwartet, sollte man das dann an einen kühleren Ort stellen, damit die Pflanzen nicht so schießen? Also was habt ihr noch so ein bisschen in diesem Bereich vielleicht für Tipps zur Temperaturregulierung bei der Anzucht?
Ja, das ist im Prinzip neben dem Licht somit der wichtigste Faktor, die Temperatur oder die richtige Keimtemperatur zu finden. Hier sollte man vorher auch erstmal genau schauen, welche Keimtemperatur haben die Pflanzen. Die sind ja extrem unterschiedlich. Also die Nachtschattengewächse wie zum Beispiel Aubergine, Chili, Paprika, die haben sehr, sehr hohe Keimtemperaturen von über 20 Grad. Also man sagt so zwischen 20 oder von 22 bis 26 wäre die optimale Keimtemperatur. Aber das muss man natürlich erstmal schaffen zu gewährleisten. Und deswegen liegt die Betonung auch auf optimal, weil es ist einfach die Keimtemperatur, wo es am schnellsten geht. Das heißt aber nicht, dass das bei anderen Temperaturen nicht klappt. Also man bringt auch diese Nachtschattengewächse, die ich eben angesprochen habe, auch bei Temperaturen von 18 bis 20 oder bis 22 Grad, was jetzt so normale Raumtemperatur ist im Winter und im Frühjahr, bringt man die auch zum Keimen. Es dauert mitunter nur etwas länger. Allerdings hat man den Vorteil, nach der Keimung müssen die Pflanzen ja ziemlich schnell kühler gestellt werden. Und das ist wirklich nur ein ganz kurzer Zeitraum, den man dafür hat, weil wenn es so warm bleibt, dann kann es passieren, dass die Pflanzen sehr schnell nach oben schießen und dann vergeilen. Und manchmal haben die Pflanzen auch die Informationen irgendwie schon abgespeichert, so aha, es ist warm, ich kann und muss jetzt ganz schnell nach oben wachsen. Und dann schafft man das gar nicht mehr, die an den kühleren Standort zu stellen, weil die innerhalb von einem Tag dann schon nach oben geschossen sind. Deswegen kann es sich durchaus lohnen, dass man gar nicht mit diesen optimalen Keimtemperaturen so weit nach oben schaukelt, weil das dann einfach auch die Pflanze dazu veranlasst, super schnell nach oben zu wachsen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja sehr, sehr gedrungene, kräftige und stabile Jungpflanzen, die schön gleichmäßig und kräftig wachsen.
Das ist ein sehr guter Tipp. Also das Thema hatte ich auch immer. Bei mir ist die Voranzucht, also die Keimung ist auf dem Küchentisch in der Küche. Das ist ein kleiner Raum, der sehr viel Licht hat, aber auch sehr warm ist. Und dann habe ich das immer zu spät rübergestellt und dann war immer alles schon so geschossen. Deswegen guter Tipp, den nehme ich mir auf jeden Fall schon mal mit.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, auf den es da ankommt. Wenn man dann sieht, dass die Keimblätter langsam durch die Erde brechen und man das dann nicht schafft, die Pflanzen sofort kühler zu stellen, dann kann es sein, dass die einfach noch diese Informationen gespeichert haben und noch schnell wachsen, selbst wenn man sie dann schon kühler gestellt hat. Also das haben wir schon mehrfach beobachtet, dass das dann einfach eine Verzögerung auch mit sich bringt, wie schnell die Pflanze dann darauf reagiert, dass sie wieder kühler steht. Und deswegen lohnt es sich absolut, dass man darauf achtet, dass die von Anfang an nicht zu sehr verwöhnt werden und nicht zu warm stehen. Dann bekommt man gar nicht erst diese Probleme und die Pflanzen wachsen schön langsam und kräftig heran. Bei anderen Kulturen, die gar nicht solche hohen Keimtemperaturen benötigen, da ist das natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil zum Beispiel für viele Kohlarten oder auch Salate ist selbst die Zimmertemperatur schon etwas zu hoch, zumindest für das Wachstum. Zum Keimen mag das mal noch gehen, weil es gibt eigentlich kaum Pflanzen, die sagen, mir ist das jetzt zu warm zum Keimen, also die keimen eigentlich erstmal alle los, aber es kommt auch darauf an, wie warm es dann während der ersten Wachstumsphase ist. Und gerade, was ich jetzt angesprochen habe, verschiedenen Salaten oder Kohlarten, auch rote Beete etc., denen ist das einfach dann zu warm bei Zimmertemperatur und dann schießen die extrem nach oben. Und deswegen muss man sich dann überlegen, ob man einen kühlen Standort im Haus hat, wo man die dann sofort, wenn die Keimung erfolgt ist, erstmal zwischenpositionieren kann. Oder ob man sie direkt nach der Keimung dann vielleicht nach draußen stellt unter eine kleine geschützte Abdeckung, vielleicht ein Gewächshaus, wenn man das hat, oder einen Folientunnel, weil die können wirklich einiges ab. Es gibt ja auch viele Kulturen, die selbst als Jungpflanzen auch sehr kühle Nachttemperaturen abkönnen. Manche können sogar Fröste ab, zum Beispiel Kohlpflanzen schaffen das problemlos, mit leichten Frösten klarzukommen. Deswegen, also mein Credo bei der Jungpflanzenanzucht auf jeden Fall, die Pflanzen nicht zu sehr verwöhnen, lieber langsam und kräftig dafür dann wachsen.
Ja, wow. Ich finde, das waren jetzt sehr, sehr viele gute Infos, die wir bekommen haben. Vielen Dank. Ich leite dann mal weiter zur Phase der Anzucht, wo die Pflanzen schon ein bisschen gewachsen sind. Als Gartenanfängerin stolpert man vielleicht manchmal über den Begriff Pikieren. Magst du ein bisschen dazu sagen? Also was bedeutet Pikieren eigentlich und wann sollte man Jungpflanzen pikieren?
Ja, das Pikieren ist auch eines der Kernthemen bei der Jungpflanzenanzucht. Also auch ein bisschen ein Streitpunkt. Einige sagen unbedingt pikieren, anders geht's gar nicht. Andere sagen, das Pikieren ist nur Zeitverschwendung, gerade wenn große Mengen an Jungpflanzen herangezogen werden. Und beide Positionen haben so ihre Gründe, die man auch gut nachvollziehen kann, weil was natürlich für das Pikieren spricht, ist, irgendwann wird es den Pflanzen einfach zu eng. Also je nachdem, wie viele Pflanzen ich auf engen Raum ausgesät habe, sobald die dann etwas größer werden, wenn dann die ersten richtigen Blätter nach den Keimblättern kommen, dann wird es den Pflanzen einfach zu eng und die konkurrieren dann um das Licht, aber auch um die Nährstoffe, die selbst in dem relativ mageren Anzuchtsubstrat vorhanden sind. Und dann muss man einfach schauen, ob man die Pflanze schon direkt nach draußen setzen kann oder ob man sie eben pikiert, sprich nochmal in zum Beispiel Pflanztöpfen oder Multitopfplatten nochmal zwischenzuparken sozusagen, bevor man sie nach draußen pflanzt. Und was natürlich gegen das Pikieren spricht, oder zumindest aus meiner Sicht gegen das Pikieren spricht, ist, dass es einfach sehr, sehr viel Arbeit macht. Also man braucht mitunter mehrere Stunden, wenn man sich zig Tomatenpflanzen und Paprika und Chili und dann jetzt im April auch zum Beispiel dann noch Lauch- und Zwiebelgewächse, die mitunter sehr, sehr klein sind. Wenn man die alle dann noch auseinandernimmt und pikiert, da kann man schon wirklich sehr viele Stunden damit verbringen. Und wenn man die Zeit hat, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Für uns ist aber manchmal so, dass wir die Zeit nicht haben bei der Menge an Jungpflanzen, um dann alle nochmal zu pikieren. Und dann kann man natürlich sagen, man sät die direkt so zum Beispiel in Multitopfplatten, in so kleinen Trays aus, wo jede Pflanze schon etwas mehr Platz bekommt aufgrund der Anordnung der einzelnen Pflanztöpfe. Das habt ihr ja bestimmt alle schon mal gesehen, so Multitopfplatten findet man auch im Internet viele Bilder dazu. Und das lohnt sich zum Beispiel, wenn man nicht pikieren möchte.
Ein großer Vorteil kann ja, finde ich, sein vom Pikieren, wenn man ein gutes Zeitmanagement vielleicht hat, auch um verschiedene also Platzräume in seiner Wohnung oder in seinem Haus zum Beispiel nutzen zu wollen. Und man weiß, okay, ich habe gerade noch nicht so viel Platz, ich sähe jetzt erstmal alles in einem Topf und dann bald habe ich da mehr Platz und dann sähe ich, also dann pikiere ich das nochmal und pflanze das um. Besonders, weil ja auch nicht immer jede Pflanze keimt. Also manchmal ist es ja auch so, das kennt bestimmt jeder oder jede, dass man was aussät in Töpfchen, das bleibt ewig leer. Und sowas würde man dann natürlich eher vermeiden, dass man die größeren Töpfchen die ganze Zeit da stehen hat. Also so platztechnisch kann das ja auch ein Vorteil sein. Ich glaube, da muss vielleicht jeder und jede so ein bisschen für sich abwägen, was ist mein Ding. Oder?
Ja, man braucht auf jeden Fall ein ziemlich gutes Platz und ich nenne es mal Fensterbrettmanagement dabei. was man nämlich auch nicht vergessen darf, ist der Punkt, den du gerade genannt hast, wenn manche Pflanzen, und das passiert einfach immer, dass manche Pflanzen nicht aufgehen, dass das Saatgut nicht keimt. Wie man dem noch vorbeugen kann, ist bei den Multitopfplatten, wenn man zum Beispiel mehrere Samenkörner pro Topf aussät, weil zum Beispiel immer zwei Stück, ein Samenkorn davon wird ja ziemlich sicher aufgehen. Und bei denen, wo zwei aufgehen, kann man sich immer noch überlegen, ob man eine Pflanze entfernt oder ob man sie nochmal in einen anderen Topf umsetzt. Manchmal ist es auch so, dass keines der beiden Samenkörner aufgeht. Dann setzt man einfach eine Pflanze rein aus einem Topf, wo zwei aufgegangen sind. Und die Möglichkeit hat man dann immer noch, dass man sagt, man packt einfach mehrere Samenkörner pro Topf und umgeht natürlich so diesen Leerstand der Töpfe, was du angesprochen hast. Was ich allerdings auch noch als wichtigen Punkt empfinde, wir haben schon häufig die Beobachtung gemacht, dass das Pikieren wichtig für die Pflanze ist, also auch für die Wurzelentwicklung. Weil teilweise ist es so, wenn man die Pflanze in einem für sie viel zu großen Topf aussät, dann macht die nicht diese starke Wurzelentwicklung, als wenn sie jetzt mit vielen anderen Pflanzen der gleichen Art um den Platz konkurriert. Weil dann geht jede Pflanze ja so ein bisschen auf Suche, mit den Wurzeln nach Nährstoffen in der Erde, auch nach dem Wasser, was zur Verfügung steht. Und dann bildet sich da so ein dichtes Wurzelnetzwerk von allen Pflanzen gemeinsam. Und das trennt man dann einfach beim Pikieren wieder auf. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen die Pflanzen auch gut mit. Und gerade auch diese kleinen Verletzungen an den Wurzeln, die regen dann auch zu neuer Wurzelbildung an. Solange jetzt nicht die gesamte Wurzel verloren geht, sondern nur wenn da mal ein kleines Stück abreißt oder abgeschnitten wird. Das macht überhaupt nichts und dann wird auch an den Schnittstellen die neue Wurzelbildung total angeregt. Und wenn die Pflanze jetzt von Anfang an für sich alleine in so einem viel zu großen Topf steht, dann hat die irgendwie, also ist zumindest mein Gefühl, überhaupt nicht die Motivation, so ein dichtes Wurzelnetzwerk auszubilden. Das haben wir schon sehr oft beobachtet und deswegen machen wir auch bei vielen Kulturen den Schritt, dass wir sie mutwillig in eigentlich viel zu kleine Töpfe erstmal aussehen, also zum Beispiel in Aussaatschalen. Wir haben da so verschiedene kleine Plastikgefäße oder Pappgefäße, die wir von verschiedenen Einkäufen, zum Beispiel wenn man Obst im Supermarkt kauft, hat man das ja häufig mal in so kleineren Plastikschalen. Auch wenn wir zwar versuchen, das zu vermeiden, aber es lässt sich nicht immer vermeiden. Und so kann man die dann wunderbar wieder nochmal reusen quasi, indem man denen ein zweites Leben schenkt und die Aussaaten drin aussieht. Und selbst wenn der Platz eigentlich viel zu klein ist für die Anzahl an Samenkörnern, die können trotzdem erstmal alle keimen, erstmal Wurzeln bilden, dann pikiert man sie und dann haben die schon richtig kräftige Wurzeln bekommen.
Guter Tipp. Finde ich auch gut, dass du da nochmal drüber gesprochen hast, weil es gibt natürlich auch immer den Fall, dass man erst in kleineren Schälchen anzieht und das irgendwann umtopft. Beispiel auch manchmal bei Paprika oder Tomaten, finde ich, sind da so ganz gute Beispiele. Okay, das heißt, wir haben jetzt das Pflänzchen, das ist gewachsen, das ist vielleicht umgepflanzt worden oder pikiert worden und dann ist es an der Zeit, dass es abgehärtet werden muss. Was ist denn Abhärten und wann sollte man das tun und wie Sollte man das tun? Was gibt es da so für Tipps?
Ja, das Abhärten ist so ein Begriff. Ich finde, der passt eigentlich nicht so richtig. Der beschreibt das nicht so richtig, was man da mit den Pflanzen macht. Weil letzten Endes bedeutet das ja, man gewöhnt die Pflanzen von den Bedingungen, die ich im Haus habe oder im Gewächshaus, wo ich die Vorzucht mache, gewöhne ich sie an die Bedingungen im Freien. Und im Freien habe ich ja ganz andere Bedingungen. Ich habe eine Windeinwirkung plötzlich, die ich im Haus oder im geschützten Standort im Gewächshaus nicht habe. Ich habe plötzlich auch andere Witterungseinflüsse, wie zum Beispiel, da kommt mal ein Starkregen im Frühling oder die Sonne scheint mal tagelang ziemlich kräftig. Und diese Strahlung der Sonne, die ist, sind die Pflanzen ja überhaupt noch nicht gewohnt. Und das führt dann mitunter zu Problemen an der Pflanze. Es kann zum Beispiel eben dann Sonnenbrand geben an den Pflanzen, wenn ich sie vorher nicht daran gewöhnt habe. Der Starkregen kann auch dazu führen, dass die Stängel der Pflanzen umknicken, wenn ich sie vorher nicht an die Auswirkungen von Wasser und Wind gewöhnt habe. Und deswegen machen wir eigentlich das Abhärten. Und das bedeutet kurzum, es gibt so einen Übergangszeitraum zwischen drinnen und draußen, wo ich die Pflanze daran gewöhne, dass sie jetzt von dem geschützten Standort an den geschützten Standort oben zieht. Und also wir machen das so, wir packen dann unsere Anzuchtplatten in Kartons, also in ganz normale Pappkartons, die man vom Versand irgendwie aufhebt oder man hat ja immer ein paar Kartons rumstehen, da packen wir die rein. Dann kommen die mal ein, zwei Tage nach draußen. Erstmal für eine kürzere Zeit, vielleicht erstmal eine Stunde am Tag, auch nicht direkt in die volle Sonne, sondern so ein bisschen im Halbschatten. Da gewöhnt man die dran, dass die Blätter auch ein bisschen fester werden können, dass die sich an die Sonneneinstrahlung gewöhnen. Und so steigert man es dann immer weiter und gewöhnt die Pflanzen daran, dass es draußen einfach ja, härtere Witterungseinflüsse als drinnen gibt. Weil wenn man es mal kurz runterbricht, wenn ich jetzt einfach Pflanzen, die ich auf der Fensterbank herangezogen habe, die auch super schön kräftig gewachsen sind, selbst wenn die ein Pflanzenlicht bekommen haben, das ist alles nicht vergleichbar mit der Strahlung der Sonne. Wenn ich die jetzt einfach von einem Tag auf den anderen Tag an einem warmen, sonnigen Tag im Mai nach draußen setze, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit am nächsten Tag alle verbrannt sein und flach da liegen, weil sie nicht eingewöhnt worden sind an die Bedingungen. Es gibt zwar Pflanzen, die können das ein bisschen besser ab, die sind einfach robuster. Es gibt aber auch Pflanzen, die sind einfach nicht dafür gewappnet, dass die Bedingungen draußen ganz anders sind und die haben dann Probleme, wenn ich eben dieses sogenannte Abhärten nicht mache.
Okay, gut, das heißt, man bereitet dann seine Pflanzen vor für den Umzug ins Beet. Und worauf muss man denn achten, wenn man die Pflanzen dann einpflanzt? Also ich kenne das so, dass man zum Beispiel schauen muss, dass die auch angegossen werden und für den Anfang auf jeden Fall Wasser haben, weil die kommen ja dann nochmal in eine andere Erde, als sie es jetzt gewohnt sind. Worauf müssen wir denn so achten, wenn dann das Umtopfen oder das Auspflanzen ins Beet beginnt?
Ja, beim Auspflanzen gibt es eigentlich tatsächlich gar nicht so viel zu beachten. Wichtig ist, dass man schaut, wie groß werden die Kulturen später. Also habe ich sehr, sehr raumgreifende Kulturen, wie zum Beispiel einen Rosenkohl und einen Grünkohl, die sich zu sehr großen Kohlpalmen dann entwickeln. Oder habe ich eher Pflanzen, die weniger Raumbedarf haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Buschbohnen habe, die einfach ja, relativ klein bleiben, eher gedrungen sind, wo ich einfach nicht diesen riesigen Platzbedarf habe. Oder auch eine Mangoldpflanze braucht jetzt auch nicht diesen enormen Platz, wie zum Beispiel in der Rosenkohlpalme. Und da muss ich einfach schauen, in welchen Abständen setze ich die Pflanzen ins Beet. Das ist einerseits ganz wichtig. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass ich auch ein bisschen darauf achte, welche Pflanzen passen überhaupt zusammen. Da kann man ja bei euch in der App auch sehr viel damit rumspielen, mit Mischkulturen, dass man schaut, was sind gute Beetpartner, was sind schlechte Beetpartner. Das ist so das A und O, worauf ich achten sollte. Ich finde auch ganz wichtig, die Mischkulturen sind ein sehr wichtiger Faktor. Wir achten auch darauf, dass wir Pflanzen zusammenbringen, die sich sozusagen gut miteinander verstehen, die gut harmonieren. Das ist so, sage ich, also ich betrachte das immer so, dass es so dieses Zusammenpassen auf Gefühlsebene. Und dann gibt es noch das Zusammenpassen auf der körperlichen, haptischen Ebene. Denn manche Pflanzen passen auch einfach gut zusammen, weil sie unterschiedlich groß sind oder weil sie unterschiedlich die tiefen Bodenschichten für sich beanspruchen. Es gibt ja Flachwurzler, es gibt Tiefwurzler und dann kann man so versuchen, in Mischkulturen die Pflanzen miteinander zu vereinen auf einem Beet, die diese unterschiedlichen Etagen sowohl des Bodens als auch in der Luft dann für sich beanspruchen.
Gut, dass du es ansprichst, hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn man gucken möchte, wie viel Platz braucht eigentlich die Pflanze, die ich einpflanzen möchte und was sind gute Nachbarn, dann kann man das bei uns gerne auch mal in der App planen, seinen Garten. Es gibt auch seit Ende letzten Jahres Pflanzplanvorlagen, wo man auch auf die Erfahrung von ganz vielen GärtnerInnen zugreifen kann. Das sind zum Teil Experten, aber auch Hobbygärtnerinnen / auch manchmal Expertinnen, die da ihre Beetvorlagen teilen, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, wenn man sich noch nicht ganz so rantraut, seinen eigenen Plan zu machen, kann man sich da Inspiration holen. So, jetzt haben wir einen Rundumschwung gemacht zum Thema Jungpflanzen und Anzucht. Wenn man da mehr erfahren möchte, wo findet man euch denn? Also ich habe gesehen, dass ihr auch aktuell täglich oder auf jeden Fall regelmäßig Tipps gibt auf euren Kanälen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was muss man dann eingeben, um euch zu finden, um euch zu folgen und da informiert zu bleiben?
Ja, uns findet man eigentlich überall unter dem Namen Selbstversorger Garten mit F-A-I-R, Selbstversorger. Sowohl auf Instagram sind wir da aktiv. Unser Blog läuft auch unter der gleichen Adresse, selbstversorger-garten.de. Das sind eigentlich so die beiden Hauptkanäle, wo wir unser Wissen teilen, wo wir immer versuchen, neue Artikel und auch Posts zu veröffentlichen, um möglichst viele Tipps einfach an die Hand zu geben. Und auf unserer Website findet man eben auch zu dem Thema, zu dem wir heute gesprochen haben, unseren Selbstlernkurs zur Jungpflanzenanzucht, wo wir im Prinzip die gesamten Schritte, die wir jetzt besprochen haben, nochmal in der Tiefe in 8 Modulen durcharbeiten kann und dann wirklich Schritt für Schritt dabei begleitet wird, dass man die Jungpflanzenanzucht gut über die Bühne bringt und dann auch top vorbereitet ist für die neue Saison.
Super, ich denke mal, das werden sich einige anschauen. Ich werde die Links auch in der Folge verlinken. Also falls ihr die da suchen wollt, dann findet ihr die dort auch. Auf jeden Fall habe ich ganz viel mitgenommen. Ich denke mal, es geht den meisten Zuhörerinnen auch so. Und damit würde ich mich dann jetzt auch bedanken und Tschüss sagen. Also vielen, vielen lieben Dank für diesen wertvollen Input, den wir bestimmt alle gut gebrauchen können. Und ja, schön, dass du heute zu uns bei uns zu Gast warst.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörerinnen konnten viele wichtige Tipps für die eigene Anzucht mitnehmen.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war's dann heute schon mit Da haben wir den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Jungpflanzen habt, dann könnt ihr, wie gesagt, auf den Kanälen von Till auch vorbeischauen. Wenn ihr auch manchmal ganz spezielle Fragen zu euren Jungpflanzen habt, dann gibt es auch immer unsere Community, wo ihr ein Bild posten könnt und fragen könnt, was ist eigentlich los mit meinen Jungpflanzen, was haben wir noch so alle für Tipps für eure Anzucht. Also schaut doch gerne mal in der Früht-Community bei uns in der App vorbei. Die findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Und damit wünsche ich euch dann jetzt ganz viel Spaß bei der Anzucht, viel Spaß beim Gärtnern und bis zum nächsten Mal.